Reingeschnuppert, der Podcast von Tierschutz Austria.
Reingeschnuppert, wir schnuppern wieder rein und heute schnuppern wir rein mit einer Gästin, die von Geschmack und Geruch, wenn wir vom Schnuppern schon reden, doch einiges versteht, denn es geht ums Essen ein bisschen auch. Ja? Es ist Theresa Imre, die Gründerin von Magda.
So ist es, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gleich zwei Dinge, die vielleicht manchen nicht allen was sagen an unseren Geräten, die uns zuhören. Also Theresa Imre, ja gut, das ist ein Vor- und Nachname. aber Magda, was ist denn das?
Ja, Magda ist ein digitaler Bauernmarkt und letztendlich ist es auch ein Versuch, ein komplett neues Lebensmittelsystem aufzubauen. Ich selber, vielleicht um ein paar Worte auch über mich zu sagen, bin eben aus der Steiermark und seit mittlerweile fast 12 Jahren in Wien. Und auf der einen Seite merke ich, dass es einfach eine ganz große Diskrepanz zwischen dem ländlichen Angebot und dieser städtischen Nachfrage gibt. Wir haben wunderbare Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in Österreich, 160.000 an der Zahl, also das ist die Anzahl der Bauernhöfe, die es mittlerweile noch gibt. Und davon sind 90% Klein- und Familienbetriebe. Und die wollen eigentlich wirklich hochwertige und qualitätsvolle Lebensmittel anbieten. Aber unser aktueller Markt, wie er produziert und welche Standards letztendlich auch Usus sind, geben denen eigentlich kein Einkommen, dass sie gut in dem System überleben können. Also das Problem ist eigentlich, um es gleich auf den Punkt zu bringen, warum gibt es Magda? Wir wollen faire Preise für die Bauern und Bäuerinnen einfach erwirtschaften, damit sie eben auch auf die Qualität oder eben auch das Tierwohl natürlich schauen können. Und das ist ein bisschen der Versuch.
Gute Zusammenfassung an der Stelle. Du hast es so schön vorgestellt, mache ich auch nochmal, bin gerügt worden. Also ich bin Stefan Osberger und ich bin im Vorstand von Tierschutz Austria und mache diese Podcasts mit unseren Gästinnen und Gästen. Auch aus der Steiermark, so wie du. Haben wir das gemeinsam.
Auf jeden Fall.
Ja, du bist Weststeiermark, ich bin Oststeiermark.
Ja, das ergänzt dich wunderbar.
East-West, ja. Ebony meets Ivory. Das Konzept ist ja super. Also 160.000 kleinbäuerliche Betriebe.
Das ist nicht wenig eigentlich. Man muss aber sagen, ich bin jetzt vor 30 Jahren in Österreich auf die Welt gekommen oder 31 mittlerweile und da gab es noch 340.000. Es schließen schon pro Jahr immer noch ca. 2.500 Klein- und Familienbetriebe, weil sie sich einfach in dem System nicht mehr überleben können. Bauernsterben.
Es ist, also das Bauernsterben ist vielen Umständen geschuldet und natürlich ist der fehlende Absatzmarkt, also der bedient werden kann, ein ganz ein wichtiges Thema, weil es gibt ja zum Beispiel dieses Ding, wo ist denn der steirische Pfirsich im Handel? Den kannst du suchen.
Weil den gibt's nicht.
Den gibt's nicht im Regal. Den gibt's ab und zu mal bei irgendwelchen regionalen Ablegern von Ketten oder so oder sonst eben von der Steigen runter am Wegesrand. Kannst den kaufen. Und ich habe mal so eine Begründung gehört dafür von einem Vertreter einer Handelskette. Naja, wir beliefern mit allen Produkten alle Filialen und einer, der das nicht liefern kann, den nehmen wir einfach nicht auf.
Genau, also die meisten sind einfach zu klein, um in das System Handel reinliefern zu können und deswegen verlässt man sich dann halt auf Großproduzenten aus Spanien und Holland, gerade was den Obst- und Gemüsebereich betrifft. Da wird günstiger eingekauft, es sind größere Mengen und dadurch ist es für den Handel einfach eine stabilere Absatzquelle. Man kann das wirtschaftlich verstehen, aber inhaltlich macht es für mich keinen Sinn.
Ja, denn beim Essen und vor allem beim bäuerlichen, bei bäuerlich produzierten Nahrungsmitteln ist ja immer so ein bisschen diese Keule mit Is von daheim. Ja, jetzt muss man natürlich sagen, wir leben in der EU, wir haben die Mobilität, die agrarische hier drinnen. Das sind ja alles Sachen, die es nicht per se schlecht sind. Weil wenn ich jetzt nach Spanien schaue, mir das Projekt San Luca anschaue zum Beispiel, hat sich auch jemand was gedacht dabei. Ne? Also dann wären dort die Bauern gestorben.
Absolut.
Jetzt kriegen wir die Trauben steigen daher mitten im Dezember. Und da ist die Frage so, da sind die Konsumenten und Konsumentinnen vielleicht schon ein bisschen verzogen in der Richtung, das ganze Jahr so alles zu kriegen, weil das können sie mit 160.000 Bauern auch nicht schaffen. Ne?
Na, auf keinen Fall. Also wenn, dann müsste man schon über auch wirklich unseren saisonalen Konsum ganz anders nachdenken und darüber reden. Ich glaube, es ist ein bisschen, sie wurden verzogen, die Konsumentinnen und Konsumenten, weil halt der Markt es alles möglich gemacht hat, wenn du im Winter Erdbeeren kaufen kannst und das auch noch irgendwie geschmackvoll von außen ausschaut, sage ich jetzt ganz bewusst, weil der Winter Erdbeere schmeckt einfach nach nichts. Ja, dann ist es oftmals einfach dieses ständig alles zur Verfügung machen und ich glaube, das betrifft jetzt gar nicht den Lebensmittelbereich per se, das betrifft eher dass wir als Gesellschaft einfach zu Konsumenten und Konsumentinnen gemacht worden sind über die letzten 40 Jahre und betrifft eher so globale Wirtschaftsentscheidungen. Wie viel will man eigentlich, man sagt immer so der freie Markt und die Nachfrage regelt das Angebot. Ich habe sowohl BWL, aber auch VWL studiert und ich sage, es ist ein kompletter Blödsinn. Also wenn große Firmen was anbieten wollen, A, dafür gibt es Werbung und B, dafür gibt es Marktmacht und dann schafft man sich oft auch einen Markt.
Das ist so und dann gibt es doch immer auch die Menschen, die einfach etwas im Börsel haben, das irgendwann zu Ende ist. Das kommt noch dazu und da kann man auch reinschlagen und sagen, schau, ich gebe dir das besonders billig, kauf doch einfach mehr davon. Das Richtig. Kommt ja auch noch dazu. Ne? Also die Nachhaltigkeit hat ja auch damit zu tun, dass man ein bisschen darüber nachdenkt, was brauche ich eigentlich von dem, wie viel brauche ich davon und brauche ich das jetzt? Ich meine, das sagt sich jetzt so leicht, weil wir sind wahrscheinlich beides keine alleinerziehenden Elternteile mit drei Kindern, also wo man wirklich rechnen muss. Sicher. Aber trotz alledem, wie passt da das Markterkonzept hinein? Kann man sich das eigentlich so als Normalverdiener leisten?
Ich glaube schon.
Ein bisschen aufwendig, ne?
Klingt ein bisschen aufwendig. Also bei uns nochmal ganz konkret, was machen wir? Also wir bündeln, aktuell arbeiten wir mit 180 Kleinbetrieben zusammen, haben ein Sortiment von circa 1000 Produkten und man kann die Ware bei uns online auf einer Seite bestellen. Das heißt, wir haben ein System geschaffen, wo die Logistik auch inkludiert ist. Das heißt, wir haben die Lieferwege so optimiert.
Wichtiges Thema, die Logistik.
Ja, absolut. Wie wir jetzt mittlerweile merken mit den ganzen globalen Lieferketten, wie abhängig eigentlich von Logistikthemen sind. Aber das Thema ist eben, was ich gemerkt habe, ist, wir haben ganz, ganz großartige Projekte in Österreich, wie zum Beispiel oder in Wien auch den Adamer Biohof, der eben auch ein eigenes Biokistensystem seit mittlerweile über 20 Jahren.
Ein Klassiker.
Und das betreibt auch wirklich super und sehr erfolgreich. Die Schwierigkeit ist halt, es kann nicht jeder Kleinbetrieb eine eigene Logistikflotte wie der Adamer aufbauen. Und das ist eigentlich der Ansatz, den Markter versucht zu schaffen. Wir bauen ein System, sowohl auf der Webplattformebene, also im Online-Shop, genauso aber auch mit Logistikwegen, Verpackung im Kreislaufsystem, Pfandgebinden und allem miteinander, was wir de facto den Kleinen anbieten wollen, um gemeinsam eine Plattform zu haben, wo nicht jeder das Rad neu erfinden muss, sondern wo man eben einfach easy dazu docken kann und auch mit geringen Mengen, wie beispielsweise unser Fischer, der uns halt nur am Donnerstag 50 Stück Forellen liefern kann und möchte. Und mehr gibt es halt dann nicht. Und wir sind sehr oft ausverkauft bei einzelnen Produkten. Aber das ist halt geschuldet, weil es halt nur so viel gibt, sinnvoll ist.
Die Frage, die mich interessiert hat, war jetzt eigentlich das. Wie schaut es aus mit dem Preisgefüge?
Ja. Ich würde mal sagen, bei den saisonalen Produkten sind wir teilweise sogar unter Supermarktpreisen. Da kommen wir eher in Richtung Abhof hin, wenn es jetzt wirklich um sozusagen die Erdäpfel geht, die Äpfel, also alles, was wirklich so frisch wachsendes, schnelles Gemüse ist, genauso bei den Salaten, das ist überhaupt kein Thema. Bei Fleisch, Fisch und wirklich verarbeiteten Produkten sind wir definitiv teurer als der Handel, liegt aber einfach auch aufgrund der höheren einfach Handarbeit, die da reinfließt. Also bei uns gibt es kein Industriefleisch in den Bereichen, sondern wenn es Fleisch bei uns gibt, dann ist das wirklich teilweise mit Weideschlachtungen und solchen Verfahren, wie ich wirklich sagen kann, wenn man Fleisch konsumiert, dann hat das in meinen Augen einfach sicher die höchsten Tierwohlstandards, die dann nicht nur irgendwie Regulatorien befolgen, sondern vor allem ein Gespür oft zum Tier entwickeln. Also ich bin selber bei den Betrieben immer dann vor Ort und schaue mir dann auch an, wie wirklich auf der Weide dieses Tier geschlachtet wird. Ich finde das wichtig, wenn man Fleisch isst, dass man sich dem Thema stellt.
Das war eben das Stichwort. Also Tierwohl ist ja für uns bei Tierschutz Austria ein ganz ein großes Thema, wo wir auch sag ich mal, mitreden und bei Standards, also Leitlinien mitsetzen, helfen wollen, tun, machen.
Super.
Das ist ganz wichtig. Es wird oft ein bisschen also auch so verwendet an Ecken und Enden, wo ich denke, da ist ein bisschen kosmetisch, weil es gab zum Beispiel gerade einmal diese Fair zum Tier-Geschichte, wo man gedacht habe, oho, ein eigener Standard. Ja, dabei ist es ja ganz gut definiert, was eigentlich Tierwohl sein sollte.
Absolut.
Es ist ja, wie gesagt, also jeder Handelskette unbenommen, wie sie das alles bezeichnet. Aber habt ihr bei den Kundinnen und Kunden, die ihr habt, auch wirklich die Wahrnehmung, dass sie da etwas kriegen, das, wenn auch preislich vergleichbar ist, über dem Standard ist, den sie sonst erwarten dürfen? Wissen ihr das wertzuschätzen?
Also, ich glaube ja und ich glaube, dass das macht auch, also sagen wir mal so, es ist jetzt gerade in der letzten Zeit in Wien ganz viel diese Schnelllieferdienste aufgepoppt. Gerade
sehr gutes Thema, da wollte ich nur, aber gut, dass du es aufschneidest.
Ich mache es genau jetzt mal kurz auf, weil das ist ja umgekehrt unsere Erklärung. Was macht uns bequem? Wir sind nicht die, die am schnellsten liefern. Wir sind auch nicht die, die das größte Angebot haben oder die am günstigsten sind. Aber ich glaube, das, was wir unseren Kunden abnehmen, ist genau das hinzuschauen und die Auswahl zu treffen. Dass man sich eben nicht, klingt blöd, pflanzt schmerzen lässt und verarscht fühlt von den ganzen Greenwashing-Begriffen aller Nachhaltigkeit und Co. Ich finde das schon oft ein Problem, dass gerade durch die Werbung der großen Ketten gewisse Begriffe einfach wirklich nichts mehr wert sind und austauschbar sind. Und ich glaube, diesen Weg, und das haben wir schon geschaffen, dass wir einfach ein gewisses Vertrauen auch da aufgebaut haben. Und dass, wenn wir wirklich sagen, es gibt bei uns Betriebe, die haben kein Biosiegel, weil wir einfach verstehen, die sind teilweise so klein oder gibt andere Gründe, warum sie einfach kein Biosiegel haben, dass wir uns den Hof anschauen, hinfahren und ein Gefühl entwickeln, dass das wirklich einerseits nach genau direkten Kriterien passt, aber einfach auch das Zwischenmenschliche.
Ja, das mit dem oft verlangten Bio vom kritischen Konsumenten, das ist gerade für Kleinbauern nicht leicht umzusetzen.
Richtig. Also Bio ist eigentlich für die Industrie gemacht worden, muss man ein bisschen sagen.
Damit es dort so nicht zur Tour geht, ja.
Genau, so gut ich Bio finde und ich hundertprozentig überzeugt bin, dass wir genau in diese Richtung weitermachen müssen, sogar noch intensiver ökologisch verstehen, vor allem ins Thema der Artenvielfalt, weil Bio heißt jetzt auch nicht, dass du viele Sorten hast, sondern du kannst genauso Monokulturen Bio anbauen. Und Bio heißt auch nicht, dass Erntehelfer fair bezahlt sind. Also für mich ist es eine ganz wesentliche Komponente sozusagen. Das ist eine
Produktkategorie, ja.
Genau, aber ich würde gerne, und das ist eher ein Ziel der Zukunft und ich mag auf keinen Fall ein eigenes Siegel und Label mit Markter machen, aber wir versuchen schon mehrdimensional unsere Höfe zu betrachten. Also soziale Standards, Nachhaltigkeitsstandards und durchaus auch wirtschaftliche Standards, was eben faire Preise und Beziehungen auch mit deren Partner betrifft.
Ja, also Theresa, du hast da einiges dazu zu erzählen. Das war ziemlich interessant bis jetzt. Also da kriegt man sehr viel Inputs dazu. Und wir haben auch einen Input für euch. Denn damit ihr noch mehr von diesen Podcast-Folgen hören könnt, solltet ihr uns auch folgen.
Hast du schon unseren Podcast abonniert? Dann freuen wir uns auch, wenn du auf tierschutz-austria.at reinschnupperst. Folge uns doch auch auf Facebook, Instagram und TikTok unter Tierschutz Austria. Wir freuen uns über deinen Besuch und natürlich auch über jede Unterstützung, denn gemeinsam sind wir die Stimme der Tiere.
Ja, so ist es. Die Stimme der Tiere sind wir alle gemeinsam. Und bei uns heute ist im Studio Theresa Imre, die Gründerin von Magda, einer ganz tollen Initiative, die zur Firma geworden ist, ja, um es mal so zu sagen, also mit den Ausbildungsschritten, die du hast, VWL, BWL, unvermeidlich. Ja, aber es ist schön, wenn sich jemand im Gründungsbereich für etwas einsetzt, das also wirklich nachhaltig ist. Denn bei Markt, wie wir vorher gehört haben, kann man also online einkaufen, kann sich sicher sein, die Lebensmittel, die man hier bekommt, sind aus erster Hand von kleinbäuerlichen Betrieben, nicht immer zwingend bio, aber aus wirklich tadelloser Produktion, weil er das auch selber nachprüft.
Richtig, ja. So ist es.
Ich darf ja an der Stelle einhaken, es erinnert mich ein bisschen an was. Ich habe vor vielen, 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 vielen Jahren einen Hauszustellungsdienst betreut in meinem Brotberuf im Marketing der Werbung. Mhm. Das war für den Verband Kritische Tiermedizin Freiland der Hauszustellungsdienst.
Aha, spannend.
Das war ein erster Versuch, das zu machen. Und da haben wir damals, das war ja noch in den, glaube ich, späten 80ern, frühen 90er Jahren, schon einiges an Lehrgeld bezahlt, weil da war das mit online noch nicht so wirklich die Sache. Vor allem die Leute waren ein bisschen enttäuscht, dass die Biohändler so dunkel waren vom Fleisch und alles, bis man dann erklärt hat, das ist Freiland und die Rennernfühle, die haben die Muskeln, das schaut so aus.
Eigentlich besseres Fleisch und durchaus saftiger.
Genau, es hat einige Jahre gebraucht, bis das angekommen ist und da hat der Handel natürlich schon sehr viel mitgearbeitet. Da muss man wirklich also unbestritten sagen, wenn da bestimmte Sachen nicht so gewesen wären, wie sie sind, mit viel Geld und Einsatz und Werbung, dann würde man also lieber Nein künstlich sagen, statt das andere. Ne? Ja.
Nein, das stimmt schon. Also ich möchte also in keinem Fall ein Bashing da auch betreiben. Ich glaube, das, was wir schaffen, ist, einen Zugang für die Kleinen zu ermöglichen, letztendlich die Verbindung zwischen Konsumentin und Produzent auf direktesten Weg. Also es gibt außer uns niemanden, der da wieder dazwischen mitverdient. Bei uns verdienen die Bauern auch immer 2/3 vom Preis. Mit dem restlichen Drittel machen wir Webshop- und Logistikabläufe, genauso Pfandsystem und Co.
Das vielleicht ist, mal zum Vergleich für unsere Zuhörenden. 2/3 vom Preis. Wie ist denn das sonst?
Ja, 5% hast du manchmal im Durchschnitt. Mhm. Also gerade, es ist unterschiedlich, wenn man jetzt wirklich das, also um bei Spanien zu bleiben, und ich habe da eben ein bisschen jetzt so erst unlängst wieder die Gurkenpreise gehört. Also Kilo Gurken kriegst du in Spanien aktuell um 6 Cent. Und wir wissen, dass wir Gurke im Supermarkt über 1 Euro meistens, sagen wir manchmal 1,50, wie auch immer, einkaufen.
Nur ein gutes Beispiel, Endivien-Salat.
Ja.
Da sieht die Schuhe aus, 2,50 Euro.
Genau, und ja. Dann aber, wenn du weißt, dass wirklich der Bauer, die Bäuerin oder wie auch immer, inklusive die dann noch Erntehelfer davon bezahlen müssen. Also da wird es dann schon wirklich schwierig, auch aufgrund der ganzen Lohnkosten. Und bei uns, also ich würde auch sagen, ich kann das genau auf andere Preise, also wenn man den Milchpreis zum Beispiel anschaut.
Da kennt sich jeder ein bisschen aus, das gehört aus den Medien, ja?
Milchpreis, gutes Beispiel. Bitte. Der schwankt, ganz spannenderweise ist er eigentlich trotzdem seit fast EU-Beitritt und 20 Jahren relativ stabil zwischen 25 und 40 Cent. Also das ist natürlich ein großer Unterschied, aber es ist im Verhältnis, was wir im Supermarkt dafür zahlen und wie im Supermarkt die Milch angestiegen ist, auch da über allein die letzten 10 Jahre ist sie fast, glaube ich, 30% teurer geworden. Das landet halt alles nie beim Bauern und bei der Bäuerin.
Es ist schön, dass die Arbeiterkammer auf den Milchpreis schaut, ja, aber sie schaut halt nicht drauf, wie es zum Bauern kommt, sondern was wir uns leisten können, sollen, dürfen.
Ne? Ganz genau. Wir schauen uns dann immer den Warenkorb an und wie die Inflation ist. Ja. Und ich finde das auch ganz kritisch und wichtig. Und ich finde auch, dass Lebensmittel nicht zum Eliteprodukt jemals werden dürfen. Also ja, sie sind in unserem Fall bei gewissen Kategorien teurer, liegt aber auch an den Standards und der höheren Qualität, ganz klar. Es ist aber halt umgekehrt auch so, wir geben in Österreich im Durchschnitt 12% unseres Einkommens für Lebensmittel aus. Und wenn man da jetzt ein bisschen in die Historie zurückschaut, in den 80er Jahren waren wir circa noch bei über 30%. Das heißt, es ist wieder ein Thema Konsum. Jetzt kauft man halt andere Themen dazu ein, wie Fast Fashion, wie Smartphones und Co.
Mieten.
Mieten ist ein Riesenthema, was massiv gestiegen ist und viel davon weggenommen hat. Und dann ist irgendwie ich finde es total schwierig, weil du einfach eine schwere Balance hast zwischen Essen und Wohnen. Und eigentlich sind es Grundrechte, die wir haben.
Da geht niemand auf die Straße dagegen. Ja? Ja. Und das wird teilweise mal angesagt. Einerseits dafür, dass zum Beispiel die Produzenten mehr kriegen.
Richtig.
Und da gibt es immer so diese Klüngel, also diese Ideen, entschuldige, diese Fantasien, dass die Bauern ja eh so gefördert sind. Sie sind ja irgendwie steuerlich pauschaliert und alles.
Ja, ist ja die ganzen EU-Gelder gehen in die Landwirtschaft
richtig und so weiter. Miteinander. Da bräuchert es ja Markt da gar nicht. Da können sie eigentlich das, was sie produzieren, selber essen und den Rest wegschmeißen.
Theoretisch. Na, aber in der Praxis ist es wirklich das größte Problem eigentlich, dass vor allem die sogar die Landwirtschaftskammer, und auch da bin ich nicht jetzt gegen einzelne Institutionen, sondern einfach durch das, was Usus war als Mindset. So vor wirklich 10 Jahren hat man begonnen zu sagen, wachsen oder weichen. Also go big or go home in der ganzen EU. Das hat jetzt nicht mit Österreich speziell zu tun. Österreich hat sich da eh noch ein bisschen als gallisches Dorf gehalten. Wenn man nach Frankreich oder Deutschland schaut, ist das alles noch dramatischer, muss man sagen. Und für mich ist es einfach, und das vielleicht rundet das ein bisschen noch die Gedanken dann noch einmal ab, ich habe eigentlich am stärksten eine Konsumkritik in dem ganzen Überlegungen auch, wer verdient was an unserer Produktion. Ich glaube, es ist sehr wohl wichtig, Produktionen mehr lokal zu verankern. Nicht, ich bin die größte Freundin der EU, also ganz im Gegenteil, dass ich auf nationalistische Grenzen schaue. Aber je näher wir wissen, wie wir produzieren, unabhängig, ob das jetzt Kleidung ist, ich habe mir jetzt einige tolle Mühlviertler Leinenwebereien wieder angeschaut, die einfach wieder Gott sei Dank ein bisschen im Kommen sind, weil halt nicht mehr alles nur mehr in China und irgendwelchen einfach Billiglohnländern sozusagen produziert wird. Erstens einmal wird es dort auch die Lohnkosten teurer, das heißt, es ist langsam eh interessant, wieder
also mit dem steigenden Wohlstand kommen auch die berechtigten Forderungen der Arbeitnehmerinnen dort.
Ja. Gott sei Dank.
Plötzlich, also ich sage immer, bei Korea hat man lange Zeit geglaubt, das geht so. Plötzlich haben die dann Urlaub wollen und Arbeitslosengeld und Krankengeld. Und in dem Moment mussten sie sich damit irgendwie abfinden und agieren. Ja. Vollkommen klar, ist ja auch logisch, weil da nehme ich einen Spruch meines Vaters, der immer gesagt hat, wenn einer sehr reich wird, fängt er an, es anderen Leuten zu stehlen. Ne? Und irgendwo ist da eine Grenze, sage ich mal, vereinfacht gesagt, wo man gerade jetzt, wo also die Verarmung weiterhin zunimmt, aber wir allein im letzten Jahr, glaube ich, 38 Milliardäre weltweit dazubekommen haben zu den über 2000, die es gibt. Ja. Mhm. Denkt man sich, wie kann denn das sein?
Weil und das ist genau, worauf ich hinaus will, was du sagst. Es geht um eine Umverteilung. Es geht eigentlich weg von dem, dass möglichst einige wenige Großkonzerne und natürlich dahinterstehende Investoren, Eigentümer und Co. eigentlich sich das abschöpfen, was wir als Gesellschaft generieren. Also in meinen Augen, wir haben ein Wirtschaftssystem jetzt, das Umwelt und Gesellschaft ausnützt, um die Wirtschaft zu maximieren und den Profit zu maximieren und zu steigern. Und ich glaube aber sehr wohl daran, wenn man das mehr aufteilt, wieder eben den die Kleinen an die Macht bringt. Also es hat durchaus ein bisschen einen demokratischen Ansatz, auch das ganze Vorhaben.
Sehr charmant. Dann,
ja, ist ein bisschen, es hat einen politischen Hintergrund auch noch. Nein, aber ich glaube einfach, so schaffen wir am Thema Lebensmittel und jeder von uns muss täglich essen. Es ist keine Entscheidung wie, weiß nicht, kaufe ich mir dieses T-Shirt oder nicht, sondern wir müssen essen. Und die Frage ist trotzdem, wie essen wir und was unterstützen wir für Systeme damit? Und für mich ist es einfach sinnvoll, darüber nachzudenken, wie schaffe ich, möglichst viele Kleine zu stärken. Es entsteht ein resilientes System. Es entsteht ein System, das auch für die Zukunft in der Klimakatastrophe viel besser vor Ort an die Bedingungen reagieren kann. Nichts ist depperter, als wenn du Monokulturen anbaust. Also das ist das Größte. Die sind am meisten abhängig von der Klimastabilität sozusagen, als wenn du lokale Sorten hast, die genau wissen, wie der Boden ist, wie tief müssen die Wurzeln und ganz unterschiedliche Themen. Und dieses Wissen ist halt immer sehr lokal. Und deswegen bin ich auch überzeugt.
Personengebunden.
Und das kannst du nicht alles immer nur aus dem Lehrbuch runterbeten, weil mittlerweile die ganzen Lehrbücher schmeißen, die sympathischen Bauern, die ich dann auch zumindest, die lernen das halt wirklich wieder, entweder von der Generation der Großeltern, weil die Eltern haben es oft wirklich noch auch sich von diesem, alle waren so in diesem 80er-Jahre-Wachstumsmodus und halt mehr. Und ich glaube, jetzt ist irgendwie schon ein bisschen so weniger ist mehr oder halt intelligenter verankert.
Das Wachsen. Das hatte schon ein großer Österreicher gesagt, Ernest Dichter, small is beautiful, hat nicht ganz Unrecht damit gehabt. Das heißt also, der Gedanke, es ein bisschen kleiner zu machen, ist eigentlich die Grundlage für die Nachhaltigkeit und auch die Idee hinter Magda.
Ich würde schon sagen.
Das ist schön zu hören. Naja, und jetzt haben wir so viel über das gute Essen gesprochen, das man bei euch beziehen kann. Im Übrigen, also ich glaube, magda.at ist die Domain, gell?
Richtig.
Kann man so sagen,
ja. Die
waren
kann man ein bisschen Werbung machen.
Die war nicht weg, ja. Wie sieht es denn so aus mit dem Thema Tier in deinem Leben?
Du eigentlich, also immer gerne angeschaut und auch ein bisschen von der Distanz mit gutem Respekt, ein bisschen aus dem Grund, dass meine Mama eine Tierhaarallergie hatte als Kind und ich hatte zwar einen Goldfisch, den ich sehr geliebt habe, aber mehr ist es nicht geworden.
Ja, der sticht oberunter, da kann man nichts machen.
Ist wohl wahr. Nein, und jetzt in der Stadt lasse ich auch ein bisschen noch Abstand, aber wer weiß, was die Zukunft noch bringt.
Immerhin, wir haben ja so viele nette, liebe Tiere draußen in Vösendorf bei Tierschutz Austria und für alle, die es noch nicht versucht haben, man verliebt sich in wirklich jedes Einzelne und schaut vorbei. Es ist wirklich eine ganz tolle Bande, die da draußen bellt, miaut, schnurrt, schnüffelt und alles das. Wir haben ja auch also Tiere aus der Landwirtschaft dort unter anderem, die natürlich nicht so ohne weiteres vergeben werden können, aber immer da gibt es Hühner und Ziegen, alles Mögliche. Also wir sind ja wirklich für alle da und suchen uns unserem Motto getreu nicht aus, wen wir helfen und wen wir retten.
Na,
das ist es. Jetzt haben wir so viel über gutes Essen geredet und über Geschmäcker und über Nachhaltigkeit und alles das, was also die Theresa immer von Magda bewegt. Da würde ich sagen, da geben wir vielleicht noch einen Tipp mit für unsere Hörerinnen und Hörer. Du hast was dabei, was ich mitbekommen habe.
Ja, richtig. Und das ist eine ganz herzliche Einladung zum Bauernmarkt unter Palmen. Der findet jetzt einmal im Monat im Palmenhaus im Burggarten statt. Die Termine findet ihr auf magda.at/palmenhaus. Und man darf dort vor Ort nicht nur viele tolle Produzenten erwarten, sondern auch großartiges Essen und tolle Vorträge.
Danke dir, Theresa. Dann herzlichen Dank fürs Dasein und noch einen schönen Tag.
Danke.